Der Tombola-Musikant von und mit Fanny van Dannen. Der 1958 geborene Liedermacher steht seit über 30 Jahren als Solomusiker auf den kleinen und großen Bühnen dieser Welt. Und er erzählt auf unnachahmliche Weise von seinen meist ziemlich schrägen Alltagsbeobachtungen und Gedanken. Oft ziemlich absurde Geschichten, in denen aus scheinbarem Unsinn viel Sinn entsteht. 15 CDs hat er mittlerweile herausgebracht und Ende des Monats erscheint seine 16. Mehrere Bücher geschrieben und malen und zeichnen kann er auch noch. Am liebsten steht er aber allein mit seiner Gitarre auf der Bühne. Und ich freue mich jetzt sehr, mit ihm über Glück und Leid des Alleinunterhalters zu sprechen. Guten Morgen, Fanny van Dannen.
Guten Morgen.
Tombola-Musikant, das ist ja wohl die allergrößte Beleidigung, mit der man einen alleinunterhaltenden Musiker kommen kann, oder?
Tja, ich weiß nicht, die Leute haben Fantasie, vielleicht gibt es auch noch schlimmere. Aber Tombola-Musikant ist schon ein ganz guter.
Ja, ich habe es ja gesagt, Sie sind schon ganz lange als Liedermacher unterwegs, über 30 Jahre und haben auch mittlerweile längst eine große Fangemeinde. Haben Sie sich denn am Anfang selbst so gefühlt wie so ein Tombola-Musikant?
Ach, als Solokünstler eigentlich weniger. Mhm. Aber ich hatte ja vorher auch einige Bands und ich habe auch in Tanzkapellen gespielt. Da gab es schon diese traurigeren Momente, ja. Nicht, dass man irgendwo aufkreuzt und keiner weiß was vom Auftritt oder dass das Equipment fehlt. Nicht, oder ja gut, am Anfang, ich weiß, ich bin mal nach München, da meinte ein Kollege, hatte mir da einen Auftritt vermittelt, auch eine Ausstellung sogar vermittelt mit dem Auftritt. Mhm. Meinte, fahr mal hin, das wird bombig. Ja, ich habe die Karre vollgepackt mit Bildern. Okay. Irgendwo bei Schleiz oder Greiz ging das Auto kaputt, da musste ich noch umladen auf ein Mietauto. Und als der Eröffnungsabend war, ich glaube, da waren irgendwie 4 oder 6 Leute waren da. Auf jeden Fall, die Hälfte wollte eigentlich eine andere Band sehen.
Oder auch andere Bilder womöglich noch.
Vielleicht auch andere Bilder, ja.
Ah je, ja, das ist natürlich heftig. Ja, Sie sind schon mit Bands aufgetreten, sagen Sie, aber eher selten. Ist es besser alleine?
Ach, besser nicht. Es hat sich bei mir so ergeben. Ich habe etliche Bands gehabt, aber es ist immer ziemlich zeitig dann auseinandergeflogen. Ich hätte es ganz schön gefunden mit Bands. Also ich hatte auch einige Sachen, die wirklich erfolgversprechend waren, aber wie es so ist in der Jugend nicht. Dann ergeben sich andere Möglichkeiten und dann bin ich zum Schluss einfach alleine übrig geblieben.
Ja, warum? Ich frage jetzt mal nach. Irgendwie haben Sie es mit den anderen nicht ausgehalten oder umgekehrt? Also ist das irgendwie auch ein Grund, dass man dann irgendwie sagt, hey, mit mir alleine komme ich eigentlich am besten klar?
Ach nee, ich kann eigentlich auch ganz gut mit anderen, aber dann hat der eine oder andere das Angebot von einer anderen Band oder dann ist das Equipment geklaut und dann muss man wieder bei Null anfangen. Und naja, es gibt auch oft Querelen untereinander, wenn 3, 4 Leute zusammenkommen, das muss dann schon noch zusammenpassen. Mhm. Und es ist ja nicht bei allen Leuten so harmonisch.
Wie mit sich selbst. Genau. Ja gut, das ist natürlich auch ein Argument. Wie ist denn das, allein auf der Bühne zu stehen? Ich meine, man hat das ganze Rampenlicht für sich alleine, aber irgendwie auch wenig Ausreden, wenn man was nicht klappt, oder?
Genau, es ist schon ein einsamer Job und man ist natürlich, ja, man kann sich hinter keinem verstecken. Die Leute kriegen sofort mit, was Sache ist. Nicht? Wenn man mal nicht so fit ist, muss man es auch irgendwie schaffen. Mhm. Also das ist schon nicht einfach.
Mhm. Aber Gage muss man nicht teilen und das ist ein unschlagbarer Vorteil.
Genau, oder? Das ist der große Vorteil, ja. Ja.
Flexibler sind sie auch. Tourbus und aufwendige Logistik gibt es eigentlich dann nicht, ne?
Genau, das ist der Vorteil. Wenn man allein ist, ist der Aufwand natürlich wesentlich geringer, der Verdienst ist besser. Mhm. Aber es hängt auch wirklich alles an einem selbst und man steht da auch mit, wenn man die Sachen auch selbst schreibt, steht man natürlich mit seiner Seele direkt vorm Publikum. Nicht? Ja. Das kommt, wenn man seelisch stabil ist und wenn man in einer guten Verfassung ist, ist das schön. Aber es gibt ja auch Phasen im Leben, in denen man nicht so rund läuft und da gibt es dann schon schönere Sachen, als dann vor 500-600 Leuten zu stehen.
Wie ist denn das mit dem Publikum? Bei Ihren Konzerten wird ja auch ziemlich viel gelacht und einige Ihrer CDs sind auch Live-Aufnahmen. Wie wichtig ist denn der Kontakt zum Publikum?
Ja, das ist schon toll. Also das finde ich schon immer großartig, nicht diesen direkten Austausch zu haben. Das ist auch immer großartig, wenn ich ein Lied zum ersten Mal spiele, wenn man selbst nicht weiß, wie es ankommt. Diese Spannung, mal gucken, geht da jetzt was, passiert was oder fällt so unten runter, nicht? Mhm. Das ist immer ein ganz toller Moment, finde ich, so diesen Erfolg oder Misserfolg, nicht? Dieses Ja oder Nein.
Ihre Texte und auch Ihre Titel sind wirklich oft ziemlich skurril. Da gibt es das Unterhosen-Tattoo oder die Eurythmie-Schuhe oder Schilddrüsen-Unterfunktion. Darüber können wahrscheinlich nur Sie überhaupt ein sinnvolles oder vielleicht sogar schönes Lied schreiben. Wie kommen Sie denn auf solche Ideen?
Das ergibt sich eigentlich oft aus dem Alltag. Zum Beispiel die Eurythmie-Schuhe, da hörte ich, wie die Nachbarin rief, Maria, hast du deine Eurythmie-Schuhe? Nicht? Oder der Nachbarin,
das Wort habe ich noch nie gehört.
Der Nachbarin verdanke ich noch einen Song. Und zwar versteht ihr was von Vögeln. Da kam die mal hoch und meinte, versteht ihr was von Vögeln? Weil sich eine Taube im Gebüsch verheddert hatte. Ja. Ja, ja, so, oder es ist natürlich auch, also manchmal komme ich auf einen Begriff und dann ist das auch manchmal so ein sportlicher Ehrgeiz, jetzt daraus ein Lied zu machen. Das gibt's schon auch,
ja. Ja, ja, habe ich mich gefragt. Vielleicht auch, ob es irgendwie Freunde gibt, die eine Wette drauf abschließen. Also ein Lied haben sie früher, Blutige Halme. Da fordert ein Freund sie dazu auf, ein Lied genau über diesen Titel zu schreiben. Mhm. Und sie finden das auch total verrückt und komisch. Auch in dem Lied, das ist dann das Thema, die Geschichte. Und dann machen sie es aber trotzdem. Gibt's sowas, dass die irgendwie, dass jemand kommt und sagt, also das schaffst du bestimmt nicht, darüber ein Lied zu schreiben. Mhm. Und dann machen sie das irgendwie so als Wette?
Nee, das gab es noch. Das gab es noch nie. Das sind eher Wetten mit mir selbst vielleicht, ja, dass ich denke, na mal sehen, ob es geht. Oder ich habe oft Texte geschrieben, von denen ich auch erstmal dachte, dass sie nicht singbar sind. Aber wenn man dann ein bisschen dran rumschraubt und arbeitet, dann sind die doch singbar. Das finde ich dann immer ganz schön, wenn man es dann trotzdem schafft. Klappt natürlich nicht immer. Mhm. Aber Schilddrüsenunterfunktion zum Beispiel war auch eine ganz reale Sache, dass ich mich mal eine Weile müde gefühlt habe, dann zur Ärztin nebendran bin. Und die meinte dann, ja, Schilddrüsenunterfunktion und Tabletten mitgegeben. Und dann kam ich nach Hause, da sitzt ein Kumpel da und meint, ach, hast du auch Schilddrüsenunterfunktion? Meine Freundin hat's auch. Also alle hatten plötzlich Schilddrüsen.
Dann ja, wie das ich, so ist, dann nimmt man Dinge wahr.
Ne? Ja, okay, dann dachte ich, dann pack das gleich mal weg, das Medikament. Und als ich dann einen Monat später wieder bei ihr war, meinte sie, ohne dass ich was genommen hatte, na, ist doch prima geworden.
Ja, super. Ja, vielleicht hat ja auch die Musik geholfen und dann der Titel irgendwie darüber was zu schreiben oder nachzudenken, wie auch immer. Ihre Lieder klingen irgendwie immer wieder so, als würden sie gerade im Singen erfinden, weil es eben so Geschichten sind, die irgendwie könnten einem auch gerade durch den Kopf gehen, wenn man so einen Kopf hat wie Sie vielleicht. Ja. Wie arbeiten Sie denn daran? Feilen Sie da lange?
Manche Sachen fließen einem so aus der Feder. Mhm. Aber es ist natürlich am schönsten, nicht, wenn das so richtig schön flutscht. Mhm. Aber oft muss ich schon an Sachen rumschrauben. Ja. Und manchmal habe ich Lieder, die vielleicht einen schönen Refrain haben, aber die Strophen sind nicht so gut oder umgekehrt. Dann lege ich auch schon mal was weg und warte ab, bis vielleicht was dazu kommt, was besser passt. Mhm. Also das ist von Mal zu Mal verschieden. Aber am schönsten ist natürlich, wenn man sich hinsetzt oder wenn einem was in den Sinn kommt, dann geht das gleich wie von selbst.
Wenn man Lauf hat, ist immer ganz schön, ja, also das Gefühl. Einer ihrer bekanntesten Songs ist Nana Muscuri zum Beispiel. Da geht es um versteckte Gefühle, Tränen und irgendwie auch so eine heimliche Liebe zum Kitsch. Mögen Sie Kitsch?
Ja, ja, auf jeden Fall. Ja? Aber mit Nana Muscuri zum Beispiel war das eine ganz seltsame Geschichte, daran kann ich mich noch ganz gut erinnern. Ich glaube, das war ein Samstag. Ich habe sowieso einige meiner guten Lieder habe ich an Samstagen geschrieben, seltsamerweise.
Okay.
Und
ja, auch mal Thema.
Da habe ich einen Song von Neil Young im Radio gehört und dachte, jetzt schreibe ich mal ein Lied wie Neil Young. Dann kommt Nana Muscuri raus.
Super. Das dürfte Neil Young jetzt nicht erfahren, glaube ich. Ne?
Ach, das wäre ihm, glaube ich, egal.
Ja, wahrscheinlich wäre es ihm egal. Vielleicht wird er auch drüber lachen. Ein paar ihrer Lieder haben die Toten Hosen übernommen. Frauen dieser Welt zum Beispiel. Wie ist es denn zu dieser Zusammenarbeit gekommen? Also so richtig passt das ja nicht, Fanny van Dunn und die Toten Hosen.
Ja, habe ich auch anfangs gedacht. Aber Campino hat mich immer angerufen. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und dann hat sich gezeigt, dass es doch gewisse Schnittpunkte gibt. Es sind nicht viele meiner Songs, die für die Hosen brauchbar sind, aber es gab doch immer mal wieder welche. Mhm. Frauen dieser Welt war vielleicht nicht so der beste Song für die Hosen, weil es einfach vom Charakter her. Also
die Ironie transportiert sich nicht so.
Ironie transportiert sich nicht so und auch die Art zu singen ist natürlich sehr, sehr verschieden.
Wir haben ja eben über den Tombola-Musikanten gesprochen. Sie haben sich auch schon mal als Pfeif-Musikanten beschrieben. Oder was hat es denn damit auf sich?
Ja, das ist ja ein altes Schimpfwort. Das habe ich
ja
mal
eben.
Von...
Hört sich an wie du Pfeife.
Ja. Genau, das war, glaube ich, Hildegard Knef hat das mal gesagt, dass es halt eben die Pfeifkomponisten gibt. Die großartige Hildegard Knef, der natürlich alles verziehen wird.
Ja, aber sie meint gar nicht die Musiker, auf die man pfeifen kann, sondern...
Nee, die meint schon die Musiker, die eigentlich keine anständige Ausbildung haben und die ihre Musik eben so per Pfiff komponieren sozusagen.
Ach so, okay. Aber sie pfeifen auch oft anfangs bei ihren Liedern.
Ja, ja, ich mag ja gut. Das habe ich von meinem Vater, glaube ich. Der pfeift auch sehr gut und sehr schön. Und ich habe das auch versucht. Ach, das ist wahrscheinlich immer, also entweder ist es eben ein Zeichen von guter Laune, glaube ich, und sonst ist es Pfeifen, ich meine, man pfeift ja auch im Keller, also nicht. Also man kann auch vor Ängstlichkeit pfeifen oder man lässt vielleicht ein bisschen Druck aus dem Kessel manchmal dadurch ab. Nicht? Also Pfeifen hat, glaube ich, einige Funktionen.
Ja. Auf Ihrer aktuellen CD, die jetzt gerade erscheint, geht es auch um Politik. Und da gibt es einen Titel, Jemand blutet. Da raten Sie rechten Schlägern einfach mal in den Spiegel zu schauen und dann kräftig zuzuhauen. Werden Sie mit den Jahren irgendwie zynischer? Also vor ein paar Jahren hat es bei Ihnen noch die Katzenpisse-Pistole getan.
Ja, ja. Aber es ist ja mittlerweile auch schlimmer geworden gesellschaftlich, was auch die Gewalt auf der Straße betrifft, obwohl das ja auch schon immer vorhanden war. Also ich meine, ich habe auch vor 20 Jahren schon ein Lied geschrieben, Schlecht informiert. Da wurden auch schon Menschen mit anderer Hautfarbe zusammengeschlagen und getötet. Nicht? Das war damals nur nicht so präsent, in den Medien nicht so präsent. Mittlerweile wird das natürlich alles viel, viel mehr publik gemacht.
Ja.
Und manchmal muss ich in meinen Songs natürlich auch auf politische oder gesellschaftliche Entwicklungen reagieren.
Ja, das machen Sie regelmäßig. Glauben Sie denn, dass Musik die Welt besser machen kann oder zumindest irgendwie erklären?
Ja, wenn es einen Menschen erreicht und der kann damit was anfangen, ist ja schon was getan. Also im großen Maßstab natürlich nicht, aber viele Leute tragen etwas dazu bei und dann hat es vielleicht irgendwann mal eine Wirkung.
Ja, Fanny van Dan kann die Welt auch nicht retten, aber irgendwie doch ziemlich gut erklären. Vielen Dank für dieses Gespräch. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag. Oder um es mit einem Ihrer älteren Songs zu sagen, Adele Tschüssikowski.
Ich danke auch. Tschüss.
Tschüss. Die aktuelle CD ist ab Ende September im Handel erhältlich. Und live können Sie Fanny van Dan im November in Freiburg und Stuttgart erleben und im Dezember in Heidelberg. Alle Termine der aktuellen Tour finden Sie auf seiner Internetseite. Und hier lassen wir jetzt die Puppen tanzen.